Und dann bin ich entlassen worden. In der Firma, von der ich dachte, dass es eigentlich meine Firma ist und dass ich mit dem anderen Gesellschafter zusammen 78% habe. War eine harte Lektion.
Und kurze Zeit später warst du aber wieder da. Das heißt, du warst dann auf einmal wieder Vorstand deiner Firma. Wie hast du das denn hinbekommen? Dann warst du aber gar nicht so lange Rentner. Ich glaube, dann hat sich sogar relativ kurz nach dem Verkauf hat sich eine Opportunität für dich aufgetan.
Ja.
Erzähl mal.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist André Kolbinger. Wir erzählen die Story, warum der André bereits auf dem Schulhof Aktien gekauft hat, wie er seine eigene Firma gründete und das mit 30 Millionen D-Mark VC-Kapital, die dann in einem Gut in Düsseldorf saß und sogar der Bundeskanzler Gerhard Schröder vorbeikam, warum es trotzdem nicht an die Börse ging und er aus seinem eigenen Unternehmen geschmissen wurde, dann aber umso fulminanter zurückkam, das Unternehmen an die Börse führte, an Axel Springer verkauft hat, es 2 Jahre später zurückgekauft hat, um dann einer der größten Betreiber deutscher Finanzportale zu werden und vor allem dem Smart Broker zu gründen, also einen der erfolgreichsten Neobroker, den wir heute haben. André, bitte stell dich kurz vor.
Hallo Markus. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist André Kolbinger. Ich bin 49 Jahre alt, habe 3 Kinder, habe vor 26, 27 Jahren die Firma Wolsted Online aufgebaut.
Du bist ja ein Kind des Ostens, so wie ich. Mhm. Da wurde jetzt ja einem nicht direkt das Unternehmergehen in die Wiege gelegt. Kommst du denn aus einem Unternehmerhaushalt? Gab es überhaupt Unternehmer im Osten?
Das gab schon einige Unternehmer im Osten. Also die DDR war ja ein sozialistisches Land. Das heißt, Unternehmertum war da sehr, sehr stark eingeschränkt. Das wollte man eigentlich nicht. Ich hatte das Glück, dass ich in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen bin. Mein Vater hatte zusammen mit seinem Bruder eine Gärtnerei. Das heißt, ich habe sozusagen den Betrieb direkt vor der Nase gehabt und durfte da auch früh anfangen, mich etwas mit auszutoben, ja.
Und in welcher Generation die Gärtnerei?
2. Generation.
Okay, das heißt, du hast direkt am eigenen Leib die Freuden eines Unternehmers im Osten verspürt oder gespürt. Wie hoch war der Steuersatz im Osten für Unternehmer?
Also das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, sondern nur aus dem, was mein Vater mir ab und zu erzählt hat. Es sollen wohl 96% gewesen sein.
Wie hat man dann Geld verdient?
Ich glaube, das war so, dass es einzelne Produkte gab, die waren subventioniert. Das heißt, wenn man zum Beispiel Tomaten geliefert hat an den staatlichen Konsum, was quasi damals einfach die Verkaufsstellen waren für Lebensmittel, dann hat man dafür einen steuerfreien Zusatzbetrag pro Kilo bekommen. Das ging ein paar Jahre ganz gut. Und kann ich mich noch gut daran erinnern, die Gärtnerei wurde dann irgendwann komplett umgestellt auf Tomatenproduktion. Und als das dann soweit war, da wurde dann gesagt, aber Herr Kolbinger, Sie können doch jetzt von uns nicht erwarten, dass wir Sie so viel Geld verdienen lassen. Nur wurde das halt wieder gestrichen, die Subvention. Also zusammengestrichen.
Okay. Ich glaube, ich freue mich heute sehr, dass wir in diesem System leben und das nicht mehr so ist. Ich weiß nicht genau, ob das, wahrscheinlich hätte ich Pfirsiche angebaut oder Melonen, weil die besonders hoch subventioniert gewesen wären, die wären halt nie gewachsen. Dann wäre das halt so.
Ja, ich glaube, wenn man heute Atomkraftwerkbetreiber ist, dann wird man sich über genauso wenig Planungssicherheit freuen, wie damals die Unternehmer im Osten.
Ja, das stimmt. Wann war denn deine erste Erfahrung mit so persönlichem Unternehmertum? Also hast du die Grundlage der Gärtnerei in irgendeiner Art und Weise für dich nutzen können?
Ja, ich habe natürlich irgendwann festgestellt, dass da gewisse Tische im Gewächshaus leer waren. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass man ja da irgendwas hinpflanzen könnte und dass man das dann auch verkaufen könnte. Und da habe ich, glaube ich, verschiedene Episoden durch, von Grünlilien über diverse andere Pflanzen, Studentenblumen und was gab es noch, Geranien, Fuchsien und ähnliche Sachen, wo ich mich jedes Jahr aufs Neue wieder ein bisschen versucht habe, aus einer freien Quadratmeterfläche irgendwas zu machen, wo man ein paar Mark verdienen kann.
Okay, also selber schon mitgegärtnert, das ist wahrscheinlich auch generell viel ausgeholfen in der Gärtnerei.
Ja.
Und da aber auch dein Geld hier verdient. Das hat der Papa auch zugelassen und auch gefördert.
Das hat der Papa zum Glück zugelassen und zum Glück auch gefördert. Ja, ich kann mich da noch daran erinnern, dass ich glaube, für jede Mark, die ich verdient habe, dann auch nochmal 1 Mark dazu bekommen habe. Also okay. da gab es schon eine Förderung, ja.
Und irgendwann kam ja neben dem Gärtnern quasi ein zweites Interesse dazu, ein groß ausgeprägtes, das waren die Aktien.
Das kam natürlich erst mit der Wende, beziehungsweise kurz nach der Wende. Da muss ich 15, 16 Jahre alt gewesen sein, habe irgendwo eine Wirtschaftswoche-Zeitung in die Hände bekommen, durchgeblättert, gelesen und bin dann auf der Seite hängen geblieben, wo so Prozente standen, also lange Listen von irgendwelchen Firmen mit prozentualen Veränderungen zur Vorwoche. Und das hat mich dann etwas interessiert, ja.
Das hat dich interessiert, dann warst du 15, 16. Ich glaube, Aktienhandel in Deutschland wahrscheinlich erst ab 18 möglich. Du hast ja bestimmt irgendwann angefangen, eigenes Geld einzusetzen. Wie hat denn das funktioniert?
Das war so, ich musste mit Papa zur Berliner Volksbank gehen, in Strausberg. Da musste man persönlich vorstellig werden, da mussten die Eltern mit unterschreiben. Und dann konnte man quasi auch Aktien handeln. Da hat man dann, am Anfang ist man hingegangen und hat am Tisch gesessen und hat gesagt, die und die Aktie. Und ein bisschen später ging es dann per Telefon, ja.
Das war dann wahrscheinlich so 2-3 Jahre vom neuen Markt, ne? Wenn ich das so richtig rekapituliere, als das Interesse dafür geweckt wurde.
Na, das muss quasi direkt 1-2 Jahre nach der Wende gewesen sein. Mhm. Und bis zum neuen Markt waren es dann doch noch ein paar Jahre dazwischen, ja.
Das heißt dann, Schule, hast Abitur gemacht?
Ja.
Kommst du aus dem Umland von Berlin? Abitur im Umland gemacht oder in Berlin?
Beides. Im Umland angefangen. 10. Klasse habe ich noch im Umland gemacht und 11., 12., 13. bin ich dann nach Berlin zur Schule gegangen.
Und ich habe so Storys gehört, dass du quasi schon während deiner Schulzeit in den Pausen in die Telefonzelle gegangen bist, um Aktienorders aufzugeben.
Die Storys gibt es ja. Das habe ich ab und zu mal gemacht. Das klingt jetzt auch alles ein bisschen aufregender, als es damals war. Man ist eben ab und zu in der Pause telefonieren gegangen, um zu fragen, wo denn so die Optionsscheine stehen und die Aktien, ja.
Telefonieren war damals auch nicht ganz günstig. Also wirklich klassisch Telefonzelle, wo deine Mitschüler quasi gelernt haben. Hast du erstmal geschaut, wo die Aktien stehen und das dementsprechend reagiert?
Nicht jede Pause, aber manchmal schon. Optionsscheine waren ja schon doch ein bisschen aufregend damals. Und insofern war ich bestimmt in 2 von 3 Pausen dann immer mal weg und nicht auf dem Schulhof.
Und du hast auch direkt Optionsscheine gehandelt. Also Aktien waren ja nicht genug. Du hast ja mit 17, 18 schon Optionsscheine gehandelt.
Die waren ein bisschen aufregender, die Optionsscheine, ja.
Ah, ja.
Das ging auch dann regelmäßig schief.
Ja. Nach der Schule, glaube ich, gab es ja eine ganz kurze Episode deines Studiums. Die fand ich noch relativ spannend. Kannst du uns ganz kurz von deinem ersten Studientag erzählen?
Also nach der Schule gab es ein Praktikum in Düsseldorf bei einer Brokerfirma. Das Praktikum habe ich gemacht, also weil mich Börse natürlich extrem interessiert hat, weil man mir damals bei den Banken gesagt hat, Praktikum gibt's nicht. Erst wenn ich studiere, dann könne ich dann auch zum Praktikum kommen, aber nicht vorher. Insofern habe ich einen Praktikumsplatz bei einer kleinen Brokerfirma in Düsseldorf angenommen, um, ich glaube, das 1, 2, 3 Semester zu überbrücken, bis ich dann mit dem Studium dran war. Zwischendurch gab es noch einen Zivildienst. Da hatte man natürlich sehr viel Zeit zum Aktienhandeln. Und ja, das Studium war recht kurz. Ich glaube, so 45 Minuten. Deskriptive Statistik bei Professor Dr. Dr. Assmann in Duisburg, glaube ich. Da hatte ich mir kurz vorher die Bücher gekauft. Ich war ein bisschen spät dran. Ich hatte irgendwie diese 2 Wochen Vorbereitungskurs. Wusste ich nicht so richtig. Also ich bin halt dann zur Uni gegangen, als das Semester angefangen hat. Und dass man vorher kommen sollte, das ist mir irgendwie entgangen. Ja, Börse war halt aufregender. Und dann war ich am ersten Tag da und habe halt gedacht, ja, jetzt kriegst du hier eine Einweisung. Und die habe ich aber nicht bekommen, sondern man hat mich quasi komisch angeguckt, warum ich jetzt erst da bin. Dann musste ich ganz schnell mir die Bücher kaufen. Und dann bin ich in der deskriptiven Statistik gelandet. Und dann habe ich mir gedacht, dass das nicht so mein Ding ist. Und ich glaube, es hat ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich meinen Eltern dann gebeichtet habe, dass ich zwar eingeschrieben bin und auch noch die ermäßigten Fahrkarten für den öffentlichen Verkehr nutzen kann, aber dass ich da nicht mehr da war. Also ich wurde dann irgendwann, glaube ich, exmatrikuliert.
Ja.
Ohne Abschluss.
Ja, okay. Dann,
aber ich habe es probiert.
Dann standest du ja quasi kurz vor der Arbeitslosigkeit.
Ja.
Was hast du dann gemacht, um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen?
Naja, arbeitslos ist immer relativ. Ich habe gearbeitet in der Zeit. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Brokerfirma. Aus dem Praktikum wurde ein Trainee-Programm, wo man quasi die Aufgabe hatte, Kunden zu akquirieren für die Brokerfirma. Das heißt, ich war immer beschäftigt. Ich habe an den Unis damals Vorträge gehalten. Ich habe den Börsenbrief geschrieben für die Firma und habe quasi ein paar Kunden nebenbei betreut. Und der Tag, der war immer voll. Der ging von, ich sag mal, früh um 9 ging der bis abends 22.30 Uhr, weil ja in Amerika die Börse 22 Uhr schließt und dann hat man danach noch ein paar Arbeiten zu tun gehabt. Also der Tag war ausgelastet.
Und Aktien hat er damals, also hast du eigenes Geld eingesetzt. Ich glaube auch teilweise das Geld deiner Eltern, was sie hart in der Gärtnerei verdient haben. Und Aktien hatten ja damals schon das Thema, da gab es ja auch Haltefristen und Co., oder?
Ja.
Also was so steuerliche Themen angeht.
Es gab quasi Haltefristen insofern, dass wenn man die Aktien länger als ein Jahr hatte, dann waren Aktiengewinne steuerfrei.
Ja, und ich glaube, ich mag mich dunkel erinnern, du hattest mit deinem Vater zusammen oder mit deinen Eltern zusammen eine Aktienposition, die ziemlich gut gelaufen ist. Mhm. Also sehr, sehr, sehr gut aus heutiger Sicht. Ich glaube, da reden wir so von verdreißig- oder vervierzigfacht. Und soweit ich weiß, hast du auf diese Aktien, du brauchtest ein Auto und hast dann ein sehr schönes Auto bekommen von deinen Eltern, ein BMW. Und dann hat man gewartet, bis dieses Jahr um ist, um auf keinen Fall Steuern zahlen zu müssen, wie es der Deutsche ja natürlich so macht und gelernt hat. Und was ist dann passiert?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch auf den Monat und auf das Jahr genau zusammenkriege, aber es gab in der Börse natürlich Phasen, da sind die Aktien durch die Decke gegangen. Da man relativ dicht dran war und das alles live mitbekommen hat, war man natürlich auch investiert. Und dann hat man manchmal natürlich auch nachgekauft und war auch in hochspekulativen Werten investiert. Ich glaube, das, was du gerade sagst, ist das Jahr 97 muss das gewesen sein. Da sind so die Finanzaktien und Makleraktien in Deutschland durch die Decke gegangen. Die haben sich zum Teil mehr als verzehnfacht, ja. Und das sah auf dem Kontoauszug oder auf dem Depotauszug, sah das total gut aus. Aber man war natürlich zu gierig, um zu verkaufen. Mhm. Und dann hat man sich das natürlich ein bisschen schön geredet, dass es ja auch logisch ist, dass man nicht verkauft. Weil dann muss man ja 50% Steuern zahlen. Und so nach dem Motto, wenn ich noch x Monate warte, die werden schon nicht mehr als 50% fallen. So, und naja, sie sind dann halt 80-90% gefallen. Ja, also da gab es sehr viel Volatilität, sowohl an der Börse als auch persönlich im Depot.
Gut.
Dann aber das Auto ist trotzdem geblieben.
Wollte ich gerade sagen, dann warst du ja zumindest um ein schönes Auto reicher und
ja
ist ja dann auch irgendwie okay gelaufen.
Naja.
Für dich.
Hätte besser laufen können,
ja. Und dann hast du ja quasi, nachdem du das Studium abgebrochen hast, dein Praktikum gemacht hast, hast du dich ja scheinbar irgendwann dazu entschieden, deine Firma zu gründen.
Ja.
Erzähl mal, wie das dazu kam.
Ach Gott, wie kam das damals dazu? Das war das Jahr 98. Da habe ich, wie gesagt, dort Trainee-Programm gemacht und gearbeitet und Inhalte erstellt. Und irgendwann kam der Firmenchef, der Herr Bergmann, und hat gesagt, Herr Kolbinger, machen Sie sich mal Gedanken zu da mit dem Internet, mit der Webseite. Wir überlegen, ob wir von E-Trade America die Europa-Lizenz kaufen. Die können wir kriegen. Aber dafür brauchen wir eine Webseite. Machen Sie sich mal Gedanken dazu, wie das so aussehen könnte. Ich habe leider diese Skizze von damals nicht mehr. Die würde ich mir heute gerne nochmal angucken. Also wahrscheinlich würde ich dann vor Scham im Boden versinken. Aber das war so, ich habe mich ein paar Tage damit befasst und habe überlegt, was könnte man denn an Inhalten da schreiben im Internet. Das war quasi ja alles Neuland. Für manche war es, glaube ich, in Deutschland 20 Jahre später auch noch Neuland. Ne? Das wurde dann noch so bezeichnet.
Ja.
Ja, also für uns war es 98 Neuland. Und dann ist der Gedanke gewachsen, dass man da eigentlich was machen müsste. Die Firma, wo ich gearbeitet habe, hat sich gegen die Lizenz von E-Trade Amerika entschieden. Weil das war, glaube ich, so, E-Trade hat weltweit den Aktienhandel für 1995 oder 1999 pro Trade angeboten. Und die Lizenznehmer hätten den Trade aber bei E-Trade einkaufen müssen, ich glaube für 9 Euro oder so. Und dann hat man mir gesagt, nee, wir machen das nicht, weil da, wo wir jetzt sind, ich glaube Danielson und Lufkin war das damals, da haben sie nur 4,95 gezahlt pro Trade. Und bei E-Trade wäre der Einkauf teurer gewesen und dann würde man ja weniger verdienen. Und sowieso sind ja im Internet, das sind ja alles nur Studenten und die haben alle kein Geld. Und man will bei dem Geschäftsmodell bleiben, was man damals hatte. Das war ein sehr, sehr rentables Geschäftsmodell. Also die Margen waren extrem hoch im Aktienhandel. Da hat man gut und gerne zwischen großer Aktien 1%, kleine Aktien, Penny Stocks, manchmal 4-5% Provision verdient. Und davon war, ich glaube, 90% Rohertragsmarge. Also es war sehr, sehr rentabel. Und dieser Umstieg auf Internet war natürlich, das war ein Risiko. Das konnte sich keiner so richtig vorstellen. Die Firma hat sich dagegen entschieden. Und ich habe dann damals gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen mit befasst. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr als nur in Anführungszeichen die Studenten. Das klingt so ein bisschen nach Zukunft. Und habe dann gesagt, dann Broker von 0 auf 100 aufbauen, habe ich mir nicht zugetraut. Wäre auch vollkommen illusorisch gewesen. Aber ich habe mir gedacht, so das mit den Informationen, das kann man ja machen. Dann ist man ja schon mal 6 Tage schneller als die Börse Online und andere Formate, die es damals im Zeitungskiosk gab. Gab es damals viele Wochenmagazine. Und die Idee war einfach, diese Inhalte jeden Tag neu zu produzieren und im Internet darzustellen. Und eben drumherum natürlich Kurse, Charts, Diskussionsforen. Und das haben wir dann umgesetzt, Anfang 98.
Und die Firma hieß damals wie?
Die hieß ganz am Anfang GIS Wirtschaftsdaten. Was sich hinter GIS verbarg, das weiß ich nicht mehr genau, war irgendein Synonym, weil Wirtschaftsdaten war, glaube ich, alleine nicht eintragungsfähig im Handelsregister, also haben wir irgendwie 3 Buchstaben vorgesetzt. Und kurz danach hieß sie dann Wall Street Online, so wie das Produkt.
Okay, so wie die Wall Street, du hast dich also aus den USA inspirieren lassen, die Wall Street Online in Deutschland, also wallstreetonline.de. Und dann habt ihr, glaube ich, Venture Capital aufgenommen, um diese Idee umzusetzen, und das ja nicht zu knapp. Es waren knapp 50 Millionen D-Mark, die quasi vor der Dotcom-Blase in die Firma reingeflossen ist, wahrscheinlich so 97, 98.
Mhm.
Mit, habt ihr euch, glaube ich, auch große Investoren rein, 3i war, glaube ich, dabei, ne?
Mhm.
Und
ja, also erstmal fing es an mit dem eigenen Geld. Ich glaube, das ganze Jahr 97 haben wir mit eigenem Geld gewirtschaftet. Das heißt, das, was ich so verdient hatte und was ich durch Spekulationen in Anführungszeichen erwirtschaftet hatte, das ist quasi draufgegangen für Büroeinrichtungen, für Computer, für Server, für Programmierung, für Praktikantengehälter, für Mitarbeitergehälter. Das wurde quasi von dem gleichen Depotgewinnen bezahlt wie der BMW.
Oh.
Die dann aber kurz danach weg waren, weil dieses Geld hatte sich ja dann durch den Kursverfall wieder aufgelöst. Das heißt, wir hatten eigentlich so ein halbes Jahr nach Gründung die Situation, dass uns das Geld ausgegangen ist. Und dann bin ich damals eigentlich auf Kundensuche gegangen. Wir wollten eigentlich Werbung verkaufen, damit quasi die Firma sich operativ einfach finanziert, und sind quasi über einen Werbekunden auf einmal zu einem Investor gestolpert, der gesagt hat, ich finde das so klasse, ich will mich beteiligen, was kostet das? Und dann haben wir sehr schnell dort, sind wir uns sehr schnell einig geworden, sind die mit eingestiegen. Ich glaube, das waren 1,5 Millionen D-Mark damals für, ich weiß es nicht mehr genau, 20-30%. Mhm. Auf jeden Fall war es so, dass es uns das weitere Wachstum ermöglicht hat und dass wir sozusagen unabhängig waren von meinen Spekulationsgewinnen, was erstmal sehr gut war. Und dann haben wir 98 noch eine zweite Kapitalerhöhung gemacht mit dem gleichen Investor. Ich glaube, das Ergebnis nach diesen 2 Kapitalerhöhungen war, dass der Investor 35% hatte und wir in der Summe aber, ich glaube, 4,5 Millionen D-Mark bekommen haben dafür. Damit haben wir quasi das Wachstum 98, 99 finanziert.
Mhm.
Und dann kam das Jahr 2000. Da muss man dazu sagen, 98, 99 hatten wir einen extremen Börsenaufschwung. Das war die Dotcom-Blase, also neuer Markt, Dotcom. Internet ist aufgekommen, Server sind aufgekommen. Alles, was Technologie, Internet, Online-Konsum war, ist durch die Decke gegangen. Ganz, ganz viele Börsengänge. Also ein positives Marktumfeld, wie man es wahrscheinlich nur ein, zweimal im Leben erlebt. Da sind natürlich auch die Pläne immer größer geworden. Das heißt, die Büroräume wurden größer, die Server wurden größer, die Fantasien wurden größer. Und wir waren dann im Jahr 2000, hatten wir Anfang des Jahres, ich glaube so um die 100 Mitarbeiter, eine eigene Redaktion mit 20 Mitarbeitern, die über die Aktien des neuen Marktes geschrieben haben. Und wenn die geschrieben haben, haben sich die Aktien tatsächlich manchmal auch bewegt. Ja. Da waren wir sehr, sehr weit vorne mit dabei mit Börsenberichterstattung in Deutschland. Da gab es noch 2, 3 Wettbewerber, die haben das ähnlich gemacht. Wir haben den Wettlauf an die Börse verloren gegen Onvista. Onvista ist im Frühjahr 2000 an die Börse gegangen. Man könnte sagen quick and dirty, aber die haben es halt gemacht. Und wir haben damals zu lange rumphilosophiert, zu viele Berater uns reingeholt, wollten es zu gut machen und zu professionell machen und haben dabei Zeit verloren und haben damit letzten Endes das Zeitfenster verpasst, um an die Börse zu gehen.
Ihr hattet aber früher nochmal Geld aufgenommen, ne?
Also da, wo Onvista an die Börse gegangen ist, haben wir eine Kapitalerhöhung gemacht mit der Firma 3i.
Ja.
Das ist damals ein großes internationales VC-Unternehmen gewesen. Die haben sich beteiligt, ich glaube, mit einem Betrag irgendwo um die 25 Millionen D-Mark. Der Investor, der schon drin war, hat auch nochmal Geld. Ich glaube, insgesamt haben wir 25 Millionen D-Mark aufgenommen. Davon waren 17 Millionen von 3i und der Rest kam von mir und meiner Familie und dem Investor, der schon drin war, ja.
Und ihr hattet damals selber einen Börsengang geplant und Vista hat ihn dann durchgezogen, ihr nicht, aber ihr habt, glaube ich, mit einer großen deutschen Bank, mit der Commerzbank oder so, euren Börsengang geplant. Was waren so die Zahlen, die damals im Raum standen? Was hat man dir als Eigentümer offeriert, was denn am neuen Markt so möglich wäre?
Ja, das waren eine weite Range von Zahlen.
Ja.
Das ist ja quasi so, wenn man so einen Börsengang machen will, holt man sich eine Beratungsfirma, die einen sozusagen da etwas consultet und da durchleitet, aber wenn man es ja selber noch nie gemacht hat. Und dann lädt man verschiedene Banken ein, die dafür Abteilungen haben, die auf sowas spezialisiert sind. Die kommen dann mit diversen Pitchbooks und in diesen Pitchbooks sind ganz tolle Bewertungsmodelle drin, Wachstumsmodelle und Discounted Cashflow. Und wenn ihr das und das macht, dann kriegt ihr noch 20% mehr Aufschlag. Und da gab es bestimmt 8 bis 10 M&E-Banken, mit denen wir geredet haben. Wir haben uns dann letzten Endes für die Commerzbank entschieden und ich glaube, da stand im Pitchbook drin Bewertung 600 Millionen D-Mark damals in diesem Marktumfeld zu der Zeit, wo wir damals geredet haben. Ja.
So, dann kam der große Knall, Dotcom-Krise, ihr nicht an der Börse, auch leider keine 600 Millionen D-Mark. Dann hast du auch noch externes Geld im Unternehmen gehabt, warst vielleicht auch nicht mehr der Hauptgesellschafter, konntest also vielleicht auch nicht so ganz über die Geschicke der Firma spekulieren. Und ich glaube, dann gab es ja auch die ersten Probleme, die größere mit der Dotcom-Blase und wahrscheinlich auch dem Geld, was langsam der Firma ausging.
Wie war das damals? Also, wir haben den Börsengang vor der Sommerpause 2000 nicht geschafft. Dann kommt die Sommerpause, da sagen einem die Berater immer, da geht gar nichts, da kann man kein IPO machen. Nach der Sommerpause haben wir quasi dann konkret dran angefangen zu arbeiten. Und das heißt, ein Team bei uns, ein Team bei den Beratern, ein Team bei der Commerzbank. Man schreibt am Prospekt. Und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Da muss man quasi einmal sich komplett nackig machen, alle Zahlen offenlegen, alle Chancen, alle Risiken vor allem. Dann ist es damals natürlich so gewesen, die Börse ist in dieser ganzen Zeit schon nach unten gegangen, sehr stark. Also ich glaube, zwischen März 2000 und Oktober, November 2000 sind die Kurse schon über 50% gefallen. Das heißt, da ist sozusagen die Fantasie aus der Blase oder die Luft aus der Blase entwichen. Und dann kam es irgendwann, gab es einen Anruf von der Commerzbank, wo man mir gesagt hat, Mensch, Herr Kolbinger, kommen Sie mal nach Frankfurt, müssen mal reden. Und dann bin ich, glaube ich, mit der Finanzvorständin nach Frankfurt gefahren. Und dann hat man uns relativ klar gesagt, wir haben ein Pre-Sounding gemacht. Und der Markt hat sich radikal gewandelt. Unternehmen, die Verlust machen, sind nicht mehr börsenfähig. Es gehen nur noch Unternehmen jetzt an die Börse. Man kann nur noch Unternehmen platzieren, die break-even sind. Und man hat uns die Rechnung über die Breakup-Fee für 250.000 Euro mitgegeben. Okay. Und dann gibt es natürlich noch ein paar warme Worte mit dazu, nach dem Motto, wenn der Markt wieder besser wird, wir melden uns bei Ihnen und so weiter. Aber damit war quasi das Projekt Börsengang für dieses Zeitfenster zumindest ad acta gelegt. Dann haben wir damals allerdings noch ein Thema gehabt, an dem wir gearbeitet haben. Wir haben eine Tochtergesellschaft gehabt, die die Idee des Handelns aufgegriffen hat, also Online-Handel von Wertpapieren. Das war damals die Wall Street Online Capital AG. Da musste man eine separate Firma für gründen, weil diese Firma braucht natürlich eine BaFin-Lizenz. Und da haben wir uns mit dem Thema Wertpapierhandel intensiver befasst und haben angefangen, das umzusetzen. Und ich glaube, weil wir dieses Zusatzpotenzial hatten und da auch schon relativ weit waren, ist es uns gelungen, im November 2000 nochmal einen Investor zu bekommen. 3i hat nochmal erhöht und T-Venture ist noch zusätzlich mit eingestiegen.
Das war der Investmentarm der Telekom, oder?
Genau, das ist eine Tochtergesellschaft von der Deutschen Telekom. Die sind bei uns nochmal eingestiegen. Wir hatten also noch, ich sag mal, 2-3 Jahre gut finanziert. Und haben eben an dieser Idee Transaktionen übers Internet gearbeitet. Aber um uns drumherum ist die Welt schon eine andere gewesen. Die Börsenkurse sind gefallen, das Handelsvolumen an der Börse ist zurückgegangen. Jetzt muss man sagen, der Verkauf von Werbung damals war ja auch nicht so, wie das heute ist, dass quasi dort Dutzende von Formaten da sind, die automatisiert über Plattformen verkauft werden im Versteigerungsverfahren, sondern da gab es damals noch lustige Gespräche mit Mediaagenturen, wo man gesagt hat, was wollt ihr denn für den Balken rechts neben der Seite bezahlen? Später hatte das dann alles irgendwann mal einen Namen und ist ein bisschen professioneller gelaufen, aber damals war das anders.
Und dann musstest du unfreiwillig irgendwann dein eigenes Unternehmen verlassen?
Da war vorher noch ein bisschen was, ja. Also erstmal mussten wir natürlich uns an diese Marktverhältnisse anpassen. Wir hatten 120 Mitarbeiter. Wir haben, glaube ich, Ende 2000, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber wir mussten in einem großen Schritt von 120 Mitarbeitern auf 70 Mitarbeiter reduzieren. Und das war damals im Wesentlichen vom Aufsichtsrat initiiert, der das rechtzeitig gesehen hat, also der das eher gesehen hat als ich und der gesagt hat, ihr müsst anpassen. Das haben wir dann gemacht und natürlich immer nicht so schnell, wie man das als Aufsichtsrat gerne hätte. Als Vorstand ist man dann immer noch bemüht, sozusagen um jede Abteilung zu kämpfen, um jedes Produkt zu kämpfen und dann denkt man, wenn ich das eine reduziere, dann hat es auch Auswirkungen auf das andere. Also das Umsetzen von solchen Kostensenkungen dauert immer länger. Und da gibt es ja auch Gesetze und Abfindungen und ähnliches. Auf jeden Fall waren wir nicht so schnell, wie wir hätten sein sollten. Und dann ist natürlich das Umfeld immer schlechter geworden. Im Jahr 2001 ist ja quasi Wirtschaft schlechter gelaufen. Und Ende 2001 gab es ja dann noch den Terroranschlag. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da haben wir quasi in dem, was du vorhin als Schloss bezeichnet hast, was aber kein Schloss ist, sondern das war ein Vierkant-Bauernhof mit drei Gräben drumherum. Mhm. Es wurde, glaube ich, irgendwo schon als Wasserburg und als Wasserschloss, das ist es alles nicht, es war ein Bauernhof mit vier Gräben drumherum.
Aber ich glaube immerhin ein Bauernhof, auf dem euch Gerhard Schröder besucht hat.
Ja, ja. 2002 war das, glaube ich. Auf jeden Fall vorher haben wir da gesessen und haben quasi live zugeguckt, wie da in Amerika der Terroranschlag war. Und es hat, glaube ich, eine Stunde gedauert nach dem ersten Terroranschlag. Dann riefen die ersten Agenturen an und haben gesagt, alle Werbekampagnen stoppen. Fidelity-Kampagne, alles komplett gestoppt. Und da sind die Umsätze quasi nochmal drastisch eingebrochen. Dann mussten wir nochmal drastisch ans Personal ran. Und da gab es eine Phase, wo ich dann natürlich vom Aufsichtsrat aufgefordert war, Pläne zu entwickeln, Winterschlafszenario und alles Mögliche gab es da an Begriffen. Aber die Überschrift war quasi drastisch kürzen, damit man an Überlebenszeit gewinnt, bis es wieder besser wird, was auch alles vollkommen richtig ist. Aber es geht halt nie ganz so schnell, wie man sich das wünscht als Aufsichtsrat. Und ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, auf die Idee zu kommen, den Aufsichtsräten vorzuschlagen, dass man auch, wenn man dann so von 70 Mitarbeiter auf 20 reduziert, dass man dann auch den Aufsichtsrat verkleinern müsste von 6 auf 3. Das hat der Aufsichtsrat, glaube ich, als persönlichen Affront betrachtet. Für uns war das damals ein ganz logischer Schritt. Ich habe mich mit dem anderen Hauptgesellschafter abgestimmt und wir haben gesagt, also wir haben hier, ich glaube, wir hatten damals 78% der Anteile. Und wir haben gesagt, wenn wir so stark reduzieren müssen, dann muss auch der Aufsichtsrat reduziert werden, weil der hatte damals Kosten von 90.000 Mark verursacht im Jahr. Und da haben wir gesagt, das geht halt irgendwie nicht, wenn man nur noch 20, 25 Mitarbeiter hat. Und das mündete dann in einem Konflikt zwischen Aufsichtsrat und mir. Und okay. Der Konflikt mündete dann darin, dass ich irgendwann zur Hauptversammlung eingeladen habe und gesagt habe, das Verhältnis mit dem Aufsichtsrat ist zerrüttet und ich möchte eine Hauptversammlung, wo der Aufsichtsrat abberufen wird. Also eine Hauptversammlungseinladung dauert halt in Deutschland 6 Wochen, muss ja im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Einberufung einer Aufsichtsratssitzung dauert halt nur 2 Wochen. Ah. So, und dann hat der Aufsichtsrat schneller getagt, als die Hauptversammlung stattgefunden hat. Und dann bin ich entlassen worden, ja. In der Firma, von der ich dachte, dass es eigentlich meine Firma ist und dass ich mit dem anderen Gesellschafter zusammen 78% habe. Aber wenn man halt im Aufsichtsrat 4 Personen gegen sich hat und nur 2 auf seiner Seite, dann geht das halt schief für den Vorstand.
Ja.
War eine harte Lektion.
Ist ja auch ein längeres Prozedere, dann müsst ihr den Aufsichtsrat dann neu besetzen und so weiter. Also im Endeffekt war es ein Zeitthema auch ganz klar, wo man dich dann quasi, weil der Aufsichtsrat schneller agieren konnte, dich einfach absetzen konnte.
Ja.
Dann bist du zurück nach Berlin, ja, in die Gärtnerei deiner Eltern, weil die gab es ja noch.
Die gab es noch, genau.
Ja.
Da war auch noch ein Zimmer frei für mich, glücklicherweise.
Da war noch ein Zimmer frei für dich, eine helfende Hand wird immer ganz gut gebraucht. Und ich kann mich erinnern, so rund um diese Zeit haben wir uns auch beide kennengelernt, weil ich mal geholfen habe, so einen Gärtnerstand aufzubauen,
ja,
für deine Familie und mich da körperlich quasi betätigt habe. Und so lernten wir uns dann auch kennen. Und kurze Zeit später warst du aber wieder da. Das heißt, du warst dann auf einmal wieder Vorstand deiner Firma. Wie hast du das denn hinbekommen?
Wie habe ich das hinbekommen? Naja, man kann sich vom Gericht ermächtigen lassen, selber eine Hauptversammlung umzusetzen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Anteilen hat. Ich glaube, größer 5%. Und das hatte ich natürlich. Und der neue Vorstand hat ja die Hauptversammlung, die ich einberufen hatte, hat er abgesetzt und gesagt, der Grund ist entfallen, brauchen wir nicht mehr. Und dann kann ich mich daran erinnern, gab es eine Phase von einem halben Jahr bis einem Jahr, wo ich also sehr regelmäßig in meinem kleinen Wohnort immer mit einem dicken Packen Briefe mit Einschreiben, Rückschein zur Post gedackelt bin und Briefe geschickt habe an den Vorstand, an den Aufsichtsrat, an die VC-Unternehmen, die beteiligt waren, wo ich gesagt habe, Achtung, hier die Informationen und so, die hätte ich auch gerne und das dürfte nicht machen und jenes dürfte nicht machen. Und ich glaube, ich habe damals schon sehr deutlich sozusagen meine Forderungen artikuliert und habe natürlich bei Gericht auch dann den Antrag eingereicht, dass ich selber ermächtigt werde, eine Hauptversammlung abzuhalten. Und als das Gericht kurz davor war, die Genehmigung dazu zu erteilen. Da hat man dann von der anderen Seite gesagt, okay, da können wir uns jetzt wohl nicht gegen wehren, das wird jetzt passieren, dann einigen wir uns jetzt doch lieber. Das war aber ein harter Kampf.
Das war ein harter Kampf, dann warst du irgendwann zurück. Die Firma hat da zu dem Zeitpunkt auch Düsseldorf schon verlassen. Ich glaube, ihr hattet wieder kleinere Büros in Berlin angemietet, oder?
Na, ich glaube, wir hatten damals in Düsseldorf noch 10 Leute und 10 okay. Leute in Berlin und wir wussten, wir müssen irgendwie nochmal reduzieren. Also kurz danach waren wir, glaube ich, 10 Leute in Berlin. Aus Düsseldorf sind so 4-5 Leute nach Berlin gependelt, teils auch umgezogen. Und dann waren wir so im Jahr 2003 eine Firma mit 10 Leuten.
Genau. Ja. Habt Werbung verkauft.
Das war ruhig.
Genau, habt SEO gemacht, Werbung verkauft, habt irgendwie geguckt, was Google so macht mit seiner automatisierten Werbung, Agenturbuchungen entgegengenommen, also ganz klassisches Geschäft auf ganz kleinem Niveau damals dann.
Ja, na, erstmal war es natürlich sehr spannend zu sehen, dass bei 10 Leuten die Kurse noch genauso aktuell waren wie bei 120 Leuten und die Diskussionen in der Community, die waren auch noch genauso da wie vorher. Also da, wo man vorher zum Teil 5, 6, 7 Leute Community-Betreuung hatte, die mal mit der Community diskutiert haben, Fragen beantwortet haben, da hat man festgestellt, das geht auch mit viel, viel weniger. Und der Werbeverkauf hat man dann irgendwann festgestellt, das geht auch zum Teil automatisiert und die Welt dreht sich irgendwie weiter. Die Firma ist halt kleiner, es ist halt alles ruhiger geworden, aber wir waren noch da. Also die Seite war immer noch gut besucht. Wir hatten einige Werbekunden, die gut gebucht haben bei uns. Wir haben zu der Zeit kaum nennenswerte Umsätze und kaum nennenswerte Gewinne gemacht. Ja, wenn man natürlich auch, man kann zwar das Produkt am Laufen halten, aber man ist halt kaum noch draußen unterwegs und man setzt natürlich keine Innovationen durch und Werbekunden zahlen halt auch öfter schon mal für neuere Sachen, für neuere Applikationen. Da waren wir schon stark eingeschränkt unterwegs und dann ist aber zwischen 2003 und in den Folgejahren die Börse wieder gut gestiegen, hat sich erholt, damals vom dem neuen Marktcrash. Das war halt ein längerer Prozess. Und in diesem Fahrwasser sind wir auch wieder mit nach oben. Ich wollte gerade sagen, gespült worden, aber das hört sich so passiv an. Also wir haben uns wieder hochgearbeitet, ja.
Ja, und Finanzportale hatten ja damals auch eine sehr hohe Relevanz, das darf man nicht vergessen. Also Google hat ja damals nicht automatisiert Aktienkurse schon angezeigt, wenn man die Aktien eingegeben hat oder irgendwas anderes, sondern ihr wart so unter den Top 5 Finanzportalen in Deutschland. Es war sehr viel User-Generated Content. Ich glaube, ihr hattet an guten Tagen so 5.000 bis 10.000 User-Beiträge am Tag in der Community. Also hattet auch die größte Finanzcommunity Deutschlands. Das war ja schon etwas. Ne? Ihr wart halt, und Vista gab es noch, ne? Dann gab es noch so Finanztreff oder irgendwas in der Richtung, aber ihr wart schon eine super relevante, reichweitenstarke Plattform, die aber mehr den Zocker, den Trader, also den sehr aktiven Händler auch angesprochen hat.
Ja.
Und ne, ihr wart bekannt mit eurer Community.
Wir waren unter den Top 3, haben aber auch merken müssen, dass wir eben nicht Nummer 2 oder Nummer 1 wurden, sondern wir waren immer Nummer 3 hinter OnVista und hinter Finanztreff, also so nach Page Impressions und Unique User gemessen. Mhm. Und ja, das war quasi ganz gut, aber Nummer 1 wurde man halt nicht mehr.
So, und dann kam der lang ersehnte IPO in diesem guten Fahrwasser.
Ja, der IPO war kein richtiger IPO, sondern es war ein Listing. Ja, beim IPO verkauft man halt auch Aktien und schreibt ein Prospekt und sucht Käufer für die Aktien. Bei einem Listing ist es ein bisschen anders. Da geht man nur in Anführungszeichen hin und lässt die Aktien an der Börse listen. Das heißt, man hat danach handelbare Aktien, aber man hat kein Geld neu aufgenommen. Das haben wir im Jahre 2005 gemacht. Mit der Wall Street Online Capital AG. Mhm. Die haben wir bis dahin zu einem Finanzdienstleister entwickelt, der Fonds verkauft hat, ohne Agio im Internet. Und die Wall Street Online AG folgte im Jahr 2006, ein Jahr später. Also zwei gelistete Firmen an der Börse, totale Microcaps, also ganz, ganz wenig Freefloat, ganz wenig Handelsvolumen. Aber wir waren an der Börse und das hat für mich dazu gereicht, dass ich so viel Aktien verkaufen konnte in diesem Umfeld, dass ich meine Schulden bezahlen konnte. Weil ich habe ja im Laufe des Aufbaus quasi nicht nur das erste eigene Geld dort investiert, sondern ich habe im Laufe der Zeit Schulden aufgenommen, um bei den Kapitalerhöhungen jeweils zu den Preisen, die VCs bezahlt haben, habe ich auch mit investiert.
Um nicht verwässert zu werden.
Um nicht verwässert zu werden und teils auch, weil die VCs gesagt haben, also wenn wir so einen hohen Preis bezahlen sollen, dann müssen Sie aber auch ein Commitment geben, dass Sie daran auch glauben. Da wollen wir von Ihnen auch einen Beitrag sehen.
Also das zeichnet ja, glaube ich, auch Unternehmer aus. Man geht halt dann auch aufs Ganze. So, es gibt jetzt machen oder fallen lassen. Und du bist dann schon eher der Typ, der gesagt hat, okay, dann machen wir. Ja. Dann nehme ich Geld auf. Also es war, glaube ich, auch ein signifikanter Betrag, den du da reingestellt hast mit der ganzen Familie, um diese Firma zu schützen. Und mit dem Listing quasi hattet ihr die Chance, also ja, eure Investoren auch ein bisschen ihres Geldes wiederzusehen und ihr auch quasi euch schuldenfrei zu machen. Ich glaube, die Marktkapitalisierung lag damals irgendwo im Bereich 30 bis 40 Millionen Euro, wenn überhaupt.
Das war deutlich weniger.
Oder deutlich weniger sogar? Ja. Okay. Ja. Und dann ging es der Firma aber rein operativ ganz gut. Das war auch die Zeit, wo ich quasi unterstützen durfte und mitgearbeitet habe. Ihr wart ja mein erster Job nach dem Studium, mein erster richtiger Job. Du warst quasi der Erste, der verrückt genug war, mich zum Geschäftsführer zu machen. Ja, aus heutiger Sicht natürlich unglaublich, wie du sowas machen konntest, wie verantwortungslos.
Ja.
Und dann war es aber so, dass damals ja Springer eine ganz, hatte eine sehr starke Akquisitionsphase. Also es war der Zeitpunkt, wo Axel Springer Avon, also das damalige Zanox, Avon auch gekauft hat. Das war die Zeit, wo Finanzen.net auch gekauft wurde von Springer. Und ihr wart zwar an der Börse und quasi handelbar, aber da kam ja, glaube ich, dann, ihr habt einen Prozess gestartet zum Verkauf der Firma. Und zum Schluss wurde Axel Springer dann derjenige, der die Firma gekauft hat, oder? Das war 2007, 2008.
Wir haben 2006 angefangen, einen Käufer zu suchen. Aus der Überlegung heraus, dass wir gemerkt haben, wir werden nicht Marktführer selber.
Mhm.
Und es gibt eigentlich viele Bereiche, wo andere das eigentlich besser machen müssten als wir. Also beim Bereich Verkauf von Werbung haben wir jetzt nicht gedacht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Da haben wir uns gedacht, da müsste jemand anders eigentlich mehr rausholen können, weil er mehr Vertrieb hat, besseren Vertrieb als wir. Beim Thema Erstellung von Inhalten ist vollkommen klar, dass ein großer Verlag viel mehr Power hat, Inhalte zu erstellen. Und dann davon abgeleitet, das ganze Thema Reichweite, Google-Optimierung, ist eigentlich auch vollkommen klar, dass andere das besser können müssten als wir. Deshalb war das für mich damals so, dass ich gesagt habe, okay, wenn man nicht Marktführer wird, wenn also das sozusagen die Chancen begrenzt sind, dann muss man vielleicht auch irgendwann die Konsequenz ergreifen und sagen, dann verkauft man es und gibt es in Hände, die es weiterführen können, größer machen können, weiterentwickeln können. Dann haben wir einen Verkaufsprozess gestartet im Jahr 2006. Das Ergebnis davon war dann, dass die Axel Springer AG das über eine Tochtergesellschaft gekauft hat. Ich bin noch beteiligt geblieben. Mit 25%, glaube ich.
Mhm.
Anderthalb Jahre ungefähr. Da war die Überlegung, dass der Preis, den Springer zahlt, ja viel, viel zu wenig ist eigentlich. Wir dann aber quasi mit den ganzen Upsides, die noch gehoben werden sollten, wären dann die restlichen Anteile von mir auch mehr wert gewesen. Und deshalb habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt zu diesem vermeintlich niedrigen Preis und hoffen darauf, dass es in 2 Jahren nochmal einen Nachschlag gibt für die restlichen Anteile.
Klingt jetzt vom Timing her trotzdem nicht so schlecht. 2006 Prozess gestartet, 2007 verkauft. Ich kann mich 2008 an eine relativ große Krise erinnern im Finanz- und Bankenumfeld. Ich glaube, es war trotzdem ganz gutes Timing, oder? Jemanden reinzuholen wie Springer.
Ja, also es gab 2007, 2008, 2009 erst die Finanzkrise in Amerika, dann gab es danach die Euro-Krise in Griechenland und das war eine sehr volatile Zeit. Das hat auch sehr schnell in den Umsätzen seine Spuren hinterlassen damals. Kurz nachdem ich verkauft habe, sind die Umsätze dann doch schon deutlich zurückgegangen. Das war sicherlich eine Kombination aus Markt und auf der anderen Seite aber auch Management.
Du bist ja noch ein Jahr geblieben. Das ist ja typischerweise, wenn man einen Großteil der Firma verkauft, dann kriegt man eigentlich immer noch einen Vertrag, dass man so ein bisschen bleibt und den Übergang begleitet. Dann musst du also so Mitte 30 gewesen sein ungefähr. Anfang, Mitte 30. 2,7, ja, müssen wir erst rechnen. Das können wir beide nicht
das
mehr in dem Alter.
So, das
dann warst du auch immer Rentner. Was macht man denn so als Rentner in dem Alter?
Also erstmal habe ich ja bis Ende 2008 noch gearbeitet, also anderthalb Jahre. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Wie investiere ich das denn jetzt? Ja, und das kann man dann ganz einfach machen. Heute würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ich kaufe ein ETF und fertig ist. Ich habe es mir damals ein bisschen schwerer gemacht. Ich habe dann halt angefangen mit diversen Firmenbeteiligungen und geschlossene Fonds und Gold und Aktien und Immobilien. Und da findet man dann ganz, ganz viele Felder, wo man sich wieder den ganzen Tag beschäftigen kann. Ja. Also Rentner war ich nicht.
Also eigentlich hast du den Klassiker gemacht. Du beschäftigst dich dann mit Themen, die dir vorher etwas fremder waren und arbeitest dich da rein.
Ja.
Und weil du liquide bist, machst du auch ganz schnell so ein paar richtig gute Investments. Und
ja,
natürlich gehen die dann im Regelfall, die
schief.
Können, genau, divers,
ja,
wo das so enden kann. Dann warst du aber gar nicht so lange Rentner. Ich glaube, dann hat sich sogar relativ kurz nach dem Verkauf hat sich eine Opportunität für dich aufgetan.
Ja.
Erzähl mal.
Naja, ich glaube, Springer hat sich irgendwann dazu entschieden, das wieder zu verkaufen. Ich glaube, bei einem großen Konzern kommt der Moment allerspätestens dann, wenn die Hälfte vom Grundkapital aufgebraucht ist und man dann diese außerordentliche Hauptversammlung einberufen muss, wo man zugeben muss, dass die Hälfte vom Grundkapital aufgebraucht ist. Spätestens dann setzt eigentlich bei so einem größeren Unternehmen ein Umdenken ein, wo Manager dann sagen, das muss weg. Wir wollen das nicht mehr sehen. Wir haben keine Energie dafür. Das ist zu unwichtig. Und wir wollen auch auf gar keinen Fall in die Situation hineinkommen, dass wir den Insolvenzantrag stellen müssen. Und so war das dann, glaube ich, bei Wall Street Online auch. Springer hat entschieden, das zu verkaufen. Ich glaube, sie haben vorher mit der ganzen Welt erst geredet, bevor ich dann angesprochen wurde.
Das ist auch völlig natürlich, dass man ganz zum Schluss erst den anspricht, von dem man es gekauft hat.
Und das Ergebnis davon war dann, glaube ich, wir haben im Mai 2010 habe ich das zurückgekauft. Allerdings nicht den Finanzbereich, sondern also nicht den Finanzdienstleister Wall Street Online Capital. Da gab es ein Management-Buyout. Ich habe nur in Anführungszeichen die Wall Street Online AG zurückgekauft.
Das heißt, das Portalgeschäft, das reichweitenstarke Geschäft, die Community.
Ja.
Im Endeffekt kaufst du ja dann sehr, sehr wahrscheinlich, wenn es vom großen Konzern kommt, eine relativ fette Kuh zurück. Ja, da hast du ein paar Manager sitzen, die werden alle ganz gut bezahlt. Da hat man auch eine große Idee, das heißt ein relativ großes Team, hohe Kosten bei vermeintlich nicht mehr ganz so viel Umsatz. Der Branche ging es ja nicht ganz so gut. Mhm. Das war also erstmal ein Case, wo du aufräumen musstest.
Das ging relativ schnell. Also es war ja immer noch eine Firma, die war recht überschaubar. Also wir haben da, glaube ich, 28 bis 30 Mitarbeiter gehabt. Und 15 Minuten später nicht mehr. Da haben wir quasi, das war nicht sehr schön, aber wir haben da einfach einen harten Cut gemacht. Wir haben quasi zwei Gruppen gebildet. Um eine Gruppe musste ich mich kümmern und habe das dann auch anders gehandhabt als vorher schon mal im Jahr 2000. Da hat man mit vielen Leuten Einzelgespräche geführt, wenn man mit denen halt auch irgendwie ein, zwei Jahre zusammengearbeitet hat. Und nach der Übernahme mit Springer oder von Springer war das dann ein Gruppengespräch, wo man gesagt hat, wir müssen uns von euch trennen. Das geht nicht anders. Die Firma ist in einer finanziell schwierigen Situation. Und dann hat man halt 15 Kündigungen ausgesprochen oder 14. Und mit dem einen oder anderen hat man dann hinterher auch noch vor Gericht sich auseinandergesetzt. Aber das ist schnell entschieden geworden, schnell abgewickelt worden. An der einen oder anderen Stelle musste man noch mehr zahlen als quasi jetzt das, was man vorher freiwillig angeboten hat. Aber damit war die Firma auf dem ersten Schritt oder die war quasi saniert, die war wieder Cashflow-positiv durch diesen Schritt. Und auch da ist halt das Produkt jetzt nicht zusammengebrochen und die Werbekunden sind nicht weggerannt und die Kurse waren auch immer noch aktuell.
Ja, und dann hast du dir ein neues Team zusammengestellt mit der Zeit. Also erstmal die Firma grundlegend saniert, dann wurde auch wieder ein bisschen Geld verdient. Ihr wart immer noch an der Börse, das war eher durchgängig, ihr wart der handelbarer Wert. Und dann irgendwann habt ihr auch eine Strategie eingeschlagen, wo du gesagt hast, mein Team hier ist gut genug. Wir machen quasi ein paar Sachen vielleicht besser als alle anderen. Ich glaube, ihr habt relativ frühzeitig automatisiert, monetarisiert mit allen Möglichkeiten, die es da so gab. Ihr habt immer auch ein paar Wege gefunden, quasi Kunden zu akquirieren, die bei euch Werbung schalten. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, die Kunden sind da, das Werbegeld ist da. Was wir, uns fehlt, ist Inventar und Reichweite.
Ja.
Was habt ihr dann gemacht?
Also erstmal haben wir auch zwischendurch mal eine Phase gehabt, wo wir nochmal überlegt haben, etwas verkaufen. Ich selber habe mich in der Zeit damals viel mit Immobilien befasst. Also es war kein Mangel an Arbeit da. Ich war jetzt nicht unbedingt darauf erpicht zu sagen, ich muss da nochmal komplett durchstarten. Dieser Verkauf hat dann nicht stattgefunden. Das war damals ein großes japanisches Finanzdatenunternehmen, was uns angesprochen hatte. Im Jahr 2016 musste es gewesen sein. Das hat nicht funktioniert und danach haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir uns mal ernsthaft Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, wir waren weder Fisch noch Fleisch. Das ist irgendwie, das war zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, wir waren halt eines von 5 größeren Finanzportalen. Und man hat halt gemerkt, die Kunden tendieren immer mehr dahin, wo die Transaktion stattfindet. Ja, also große Werbekunden, Derivate-Emittenten, ETF-Anbieter, Fondsgesellschaften, die haben halt im Jahr 2005 für bunte Banner Geld bezahlt. Und da war aber eine sehr deutliche Tendenz dazu, dass die Geld bezahlen bei Online-Brokern für Trades und nicht mehr für den Werbebanner, der irgendwo rumblinkt. Und dann mussten wir quasi schon intensiv nachdenken, wie wir da weitermachen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wir sind rentabel, wir verdienen Geld. Wir können auch das Wagnis eingehen, zuzukaufen. Und dann haben wir angefangen, 2018, 17, 18, 19 zuzukaufen. Einmal, um das Inventar zu vergrößern und um größere Reichweite zu haben, damit auch gegenüber den Werbekunden größer zu sein und wichtiger zu sein. Und auf der anderen Seite aber, um einen Online-Broker vorzubereiten, weil wir gesagt haben, wenn wir, eigentlich wird das Geld im Trading verdient und nicht mit Werbung. Mhm. Und diesen Versuch haben wir ja im Jahr 2000 schon mal unternommen, der ist aber misslungen. Also wir hatten dann irgendwann mal ein Produkt, aber der Markt ist zusammengebrochen und keine Kunden. Und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt nochmal. Und vorher, bevor wir das machen, brauchen wir eine größere Basis für die Reichweite. Und auf dem Wege haben wir die Börsennews gekauft, haben dann die Finanznachrichten gekauft und die Arriva.
Alles relevant große Mitbewerber, ne? Also alle unter den Top 10 der Finanzseiten mit euch zusammen damals. Und die habt ihr euch nacheinander einverleibt.
Ja, alles alte Finanzportale, genau. So wie wir selber. Also keine topmodernen Produkte, ja, keine neue Zielgruppe, kein Social Media, sondern mehr von dem, was wir selber ganz gut konnten und kannten. Und da haben wir dann mal Synergien gehoben auf der Datenseite, beim Einkauf von Daten, bei der Programmierung, beim Einkauf von Content, bei der Erstellung von Content und natürlich auch auf der Vermarktungsseite. Ja, und das ist jetzt quasi ein paar Jahre her. Jetzt erreichen wir mit unseren Portalen so zwischen 2 und 3 Millionen Menschen pro Monat. Da sind wir in Deutschland jetzt auf gleicher Höhe wie eine Finanznet. Also mal Nummer 1, mal Nummer 2. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Aber es hat sich natürlich viel verändert in der Zeit. Weil da ist ja nebenbei sowas gekommen wie WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen und Facebook-Gruppen und ähnliches. Das heißt, die von der Nutzung von Medien der börseninteressierten Leute haben wir nur einen kleinen Teil abbekommen. Wenn man jetzt gucken würde, wie haben die Leute 2000 ihre Inhalte zum Thema Börse konsumiert, da war das wahrscheinlich zu x% TV, da haben alle NTV geguckt, stundenlang und tagelang und haben einmal im Monat Börse online gelesen und waren natürlich auch im Internet. Aber da gab es halt kein Facebook mit Finanzen und kein WhatsApp und keine Telegram-Gruppen und kein YouTube. Ja, und heute hat natürlich der Bereich Finanzportale vom Gesamtkuchen einen wesentlich kleineren Anteil.
Ja, der Markt ist etwas gewachsen, aber der Kuchen ist etwas geschrumpft. Und wir hatten ja vorhin schon mal kurz das Thema Timing. Du wolltest ja immer in dieses Transaktionsgeschäft rein. Das heißt, diese Idee war fix in deinem Kopf. Und dann muss es so 2019 gewesen sein, also so anderthalb Jahre, ein Jahr vor Corona. Und irgendwann hast du ja auch deinen Willen bekommen und ihr habt im Transaktionsbusiness, ihr habt eine Marke erschaffen. Für das Transaktionsbusiness aus quasi eurem Geschäft heraus. Das war dann der Start vom Smart Broker.
Genau.
Das heißt, ihr hattet die Finanzportale und die Reichweite.
Ja.
Ihr habt einen Bankpartner gefunden, mit dem ihr quasi diesen Broker auf die Beine stellt. Ich glaube, da ging es primär darum, einen funktionierenden, sehr effizienten, kostengünstigen Broker auf die Beine zu stellen. Und die Grundidee war, glaube ich, so 5.000 oder 10.000 Nutzer im Jahr da reinzuschaufeln in diesem Broker. Also ein ganz klassisches neues Geschäftsmodell entwickeln und mal langsam füllen.
Ja, also wir waren damals nicht in der Lage, selber so ein Produkt umzusetzen technisch. Das heißt, wir haben einen Partner gesucht, der uns ein White-Label-Produkt gibt. Also mit Banklizenz, mit Kontoführung, mit Depotführung, mit Wertpapierabwicklung. Und am besten noch mit Frontend, also wirklich mit einem für den Kunden nutzbaren Produkt, wo wir nur in Anführungszeichen Marketing machen, Vertrieb machen, Kundenbetreuung machen, aber nicht das Produkt bauen.
Nicht die Bankseite.
Richtig.
Ja.
Das haben wir Anfang 2019 so einen Partner gefunden. Der hat das dann angefangen umzusetzen technisch. Das hat eine Weile gedauert und dann ist Ende 2019 etwas online gegangen, was vollkommen anders war als besprochen, aber es war zumindest online. Und damit waren wir mit dem Smart Broker am Markt. Ja. Und unsere Erwartung war damals, also als wir das konzipiert haben und geplant haben, haben wir so von mal 20.000 Kunden geredet und geplant intern. Und ich glaube, wir haben auch irgendwo in der Aufsichtsratssitzung gesagt, naja, wenn es dann nur 10.000 werden, dann ist es jetzt auch keine riesengroße Blamage. Und ja, wir sind quasi im Dezember 2019 gestartet. Und ein paar Monate später war halt Corona.
Und das war jetzt ja nicht das Schlechteste, wenn man so einen Online-Broker hatte, der auch relativ günstig war. Also das wäre die Zeit, wo auf einmal dann auch Lockdowns da waren, wo sich Aktien relativ rasant in die eine oder andere Richtung entwickelt haben. Und auf einmal war ja Aktien kaufen in aller Munde. Das heißt, dieses Modell, was sowohl ihr als auch euer Bankpartner auserkoren hatten, als wir machen jetzt mal im Jahr zusammen 5.000 bis 10.000 neue Kunden, das ist ja dann relativ schnell so richtig durch die Decke gegangen. Ihr kamt ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Wie war die Entwicklung?
Erstmal war das so, dass wir, ich glaube, Januar, Februar, März, so relativ normale eine relativ normale Entwicklung hatten für ein neues Produkt, was einfach den besten Preis anbietet. Wir haben ein bisschen Werbung dafür gemacht, wir sind in verschiedene Preisvergleiche reingekommen, aufgenommen worden, haben verschiedene Tests gewonnen, weil wir haben halt ein relativ revolutionäres Preismodell gehabt. Wir haben die gesamte Produktpalette an Wertpapieren gehabt und alle Handelsplätze zu 4 Euro pro Trade, Flat Fee. Und einzelne Handelsplätze für 0 Euro.
Flat Fee heißt, egal ob ich für 5.000 Euro oder für 500.000 Euro kaufe, es kostet 4 Euro der Trade.
Richtig. Also da, wo wir 4 Euro kriegen, da berechnet dann eben eine Sparkasse oder andere Firmen auch gerne mal 0,5% oder 1% Transaktionsprovision. Wir haben keine Depotgebühr gehabt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass uns der Herr Niehage von Flatex ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Der hat bei sich eine Depotgebühr eingeführt.
Ich wollte gerade sagen, Flatex hat ja auch schon ein sehr günstiges Modell. Das haben die damals aber so ein bisschen umgestellt.
Na, Flatex war teurer als wir. Also wir waren nochmal preiswerter und hatten eben die Handelsplätze für 0 Euro. Und Flatex hat eine Depotgebühr eingeführt. Da habe ich mich bis heute noch nicht für bedankt. Eigentlich hätte ich da mal
Pralinen schicken müssen. Du kannst es jetzt hier machen, wenn du willst.
Ja, der Herr Niehage ist nicht mehr da. Wenn ich ihn irgendwann mal sehe, dann werde ich das machen. Also das war auf jeden Fall ein weiterer starker Schub, der gekommen ist. Das hat uns damals dann so auf eine Größenordnung von 200, 300 Kunden pro Tag gebracht.
Pro Tag?
Vor Corona, pro Tag.
Also ihr habt am Ende des Tages in 14 Tagen die Menge an Kunden gebracht, was so das untere Level gewesen wäre, was für die Kooperation in einem Jahr angedacht war.
Ja. Und danach kam Corona noch obendrauf.
Okay.
Corona hat... Also schon vorher war das so, dass unsere Infrastruktur dafür nicht ausgelegt war. Also Customer Service, Rückfragen und auch die Infrastruktur von der DAP, unserem damaligen Partner, nicht darauf ausgelegt war. Und jeder hat immer gedacht, naja, das ist jetzt, das geht gleich vorbei. Das war jetzt der Testbericht, das war jetzt die Aufnahme in den Newsletter, das war jetzt die Werbekampagne. Nächste Woche wird wieder weniger. Wurde aber nicht weniger, sondern wurde mehr von Woche zu Woche. Und dann kam Corona obendrauf. Was uns quasi komplett, schachmatt gesetzt hat. Wir haben dann an manchen Tagen 1.000 Kunden gehabt, die über verschiedene Kanäle zu uns gekommen sind und ein Konto öffnen wollten. Wir wollten das auch, nur leider konnte unser Partner das nicht.
Gut, im Endeffekt ist das passiert, was du dir immer gewünscht hast. Du hattest auf einmal das Produkt, was du 20 Jahre lang haben wolltest. Dann kamen auch noch viel mehr Kunden vorne durch die Tür als erhofft. Und zwar 20, 30 mal so viel Kunden. Und der Unternehmer freut sich. Und dann merkt man aber zum einen, dass der Partner das nicht ableisten kann, weil so eine Kontoeröffnung bei einer Bank ist ja immer noch ein händischer Prozess mit Dokumenten, mit Test, ob das jetzt der Personalausweis ist, ob das Konto zu der Person passt und Co. Aber auch ihr hattet ja in keinster Weise dort 30, 40 Leute im Callcenter rumsitzen, die quasi den Kunden ansturmen aus, wo sind meine Unterlagen, wann ist mein Konto auf, warum kann ich noch nicht handeln und so weiter. Also da ist ja eigentlich alles einmal quergegangen.
Das ist jetzt diplomatisch zusammengefasst, ja. Aber genau das ist passiert. Wir haben, glaube ich, dort mit 15 Leuten gesessen, die aber ja quasi auch einen normalen Job hatten. Und wir haben quasi zu wenig Leute separat eingestellt dafür. Wir haben halt gedacht, wir haben eine längere Hochlauf. Wir haben mit anderen Kundenzahlen gearbeitet, gerechnet, kalkuliert und haben gedacht, wir haben eine Lernphase, die über mehrere Monate geht. Wir fahren das mit der Werbung Stück für Stück hoch. So, dass das dann passiert, dass man auf einmal einen Test gewinnt und der Test dann per Newsletter verteilt wird und man auf einmal bei hunderttausenden Kunden präsent ist und die dann alle angerannt kommen und sagen, das wollen wir haben. Da waren wir, das haben wir so in der Stärke nicht erwartet. Und dann haben wir quasi das natürlich mit unserem Partner besprochen. Die Direktanlagebank, eine Tochter von der BNP Paribas und eine Schwestergesellschaft von Consors. Und da hat man das lange auch nicht wahrhaben wollen und hat gedacht, naja, geht vorüber. Und ich glaube, man hat in dem Jahr auch europaweit 10% oder weltweit 10% Personal eingespart. Und das hat man auch knallhart durchgezogen, auch bei der DAP Bank, wo wir quasi waren. Und wir haben das dann hinterher erst so ein bisschen rausbekommen. Ich glaube, eine Direktanlagebank hat halt so historisch gesehen 10.000 Kunden pro Jahr, die sie eröffnet haben immer. Und wir haben dann halt im Jahr 2020 80.000 Kunden dort abgeliefert. Das hat natürlich alles ein bisschen durcheinander gebracht.
Ich glaube, parallel dazu ist ja gerade Trade Republic sehr stark durch die Decke gegangen. Das war ein Broker, der damals auch quasi aus der Deckung rausgekommen ist. Die sind eine eigene Bank. Haben ja auch relativ schnell digital gewachsen und eigentlich war das ja auch euer Ansinnen, schnell, unkompliziert, digital zu wachsen, quasi ein Produkt zu haben, was man euren Kunden an die Hand geben kann, wo man eben sehr, sehr einfach Aktien handeln kann. Dann habt ihr irgendwann gemerkt, okay, mit der DAP ist das nicht ganz so einfach, aber ich glaube, das Geschäftsmodell war ab dem Moment proven. Also ihr wusstet, dass ihr das unbedingt machen wollt und ihr habt gesehen, dass dieses Geschäftsmodell unheimlich spannend ist, weil man ja an den Transaktionen partizipiert und wenn man einen guten Job macht, den Kunden ja auch sehr lange behält. Und das war dann schon die Geburtsstunde, wo aus dem Projekt Smart Broker, glaube ich, auch der Gedanke erwachsen ist, das kann etwas Größeres werden. Dein Unternehmen heißt ja sogar heute Smart Broker.
Ja, also erstmal war eine Trade Republic schneller als wir und viel schlauer als wir. Trade Republic hat damals ihr Produkt, glaube ich, konzipiert, sehr stark angelehnt an eine Robin Hood in Amerika, die damals als 0-Euro-Broker oder 0-Commission-Broker sehr stark gewachsen waren und dort sozusagen fast das ganze Kundenwachstum auf sich vereint hatten. Und die sozusagen den Ansatz hatten, Mobile First. Webseite gab es da, glaube ich, gar nicht, sondern man hat komplett aufs Handy gesetzt. Das war unser großer Fehler, das haben wir nicht gemacht. Wir haben damals gesehen, auch bei uns in den Portalen, dass schon viel mobiler Traffic da ist, viel Nutzung von Apps da ist, aber man zum Beispiel Werbung da drin viel niedrigpreisiger verkaufen musste. Also quasi, da war Traffic, aber keine Kaufkraft, mal salopp gesagt. Und wir haben den Broker eigentlich nicht gebaut, um den Brokerage-Markt zu revolutionieren, sondern wir haben das gesehen als Erweiterung dessen, was wir schon hatten. Wir waren vorher Vermittler mit der Wall Street Online Capital und hatten so im Laufe der Jahre 25.000 Kunden vermittelt zu einer Direktanlagebank, zu einer eBays, zu einer Comdirect und haben dort in diesem Vermittlungsbereich kein Produkt im Niedrigpreissegment gehabt. Mhm. Also das war für uns eine Lücke, die wir schließen wollten. Wir haben auch mit einer Flatex und mit anderen geredet und haben gefragt, können wir zusammenarbeiten? Finden wir ein Modell, wo wir euch Kunden vermitteln? An den Kunden partizipieren wir langfristig? Und da war die Antwort immer nein. Und für uns war quasi der Smart Broker der Weg, diese Lücke zu füllen im Niedrigpreissegment, ein eigenes Produkt zu haben, weil wir ja keinen hatten, wo wir hinvermitteln konnten. Und diesen ganz radikalen Ansatz mit Mobile First, den hatten wir nicht. Wäre besser gewesen, wir hätten den gehabt, aber den hatten wir nicht. Und dementsprechend hatten wir natürlich von unserem Partner auch keine App zur Verfügung gestellt bekommen. Und das erwies sich dann neben der nicht vorhandenen digitalen Kontoeröffnung als extrem großer Fehler.
In der Theorie, wie gesagt, ihr seid ja börsennotiert, in der Theorie ja trotzdem relativ spannend. Ihr kommt mit einem eigenen Brokerprodukt. Innerhalb von einem Jahr sind da 80.000, 100.000 Kunden drin. Das macht ja auch etwas mit der Fantasie der Anleger. Also auf einmal seid ihr jemand gewesen, der in diesem Bereich ja auch da war. Also Trade Republic war natürlich in aller Munde. Aber dann guckst du dir ja quasi an, was sind denn so die Neobroker in Deutschland? Ihr wart denn auch mit diesem Produkt, was keine eigene App hatte, ja Neobroker irgendwie. Mhm. Und da haben beide gemerkt, so der Partner, mit dem ihr das realisiert habt und auch ihr, das stößt an seine Grenzen. Und ich glaube, dann habt ihr auch irgendwann mit aller Macht entschieden, wir wollen da weiter rein und wir wollen da ein eigenes Produkt haben, oder?
Ja, die Geschichte war eher ein bisschen so, wir haben natürlich gemerkt, was gefehlt hat, nämlich die App, und wir haben das natürlich auch eingefordert bei unserem Partner, und dann gab es auch eine Phase, wo man darüber nachgedacht hat, uns das zu geben, und dann hieß es aber, nee, das können wir jetzt nicht machen, das verkraften wir ja gar nicht mit all den Prozessen, die hinten dran hängen. Wir wollen das gar nicht, dass ihr eine App habt.
Was ja ein Todesstoß für so ein Produkt ist.
Man hätte weitermachen können wie bisher und hätte sagen können, wir sind halt einfach der Broker ohne App.
Ja.
Wäre
ein Neo-Broker ohne App.
Also wäre ein langfristiges Alleinstellungsmerkmal gewesen, ja. Also quasi Neo-Broker vom Preismodell, aber ohne App und ohne digitale Kontoöffnung. Genau. Und da haben wir natürlich von unserer Seite gemerkt, das geht langfristig nicht, weil wir da weit unter den Möglichkeiten sind. Irgendwann hat unser Partner dann auch die Entscheidung getroffen, man möchte das eigentlich sowieso alles gar nicht mehr. Ja, weil man natürlich auch irgendwann gesehen hat, man müsste selber Geld investieren, man müsste die ganze IT-Struktur wahrscheinlich auf andere Beine stellen, als das vorher der Fall war. Und vielleicht hat auch mit eine Rolle gespielt, dass Consors Kunden an uns verloren hat und man sich dann gefragt hat, macht das denn im Gesamtkonzern Sinn, dass wir quasi da einen Neo-Broker unterstützen und gleichzeitig dann auch x Prozent unserer Kunden, die ja vorher für 19 Euro geordert haben bei Consors, plus noch die ein oder andere Gebühr, das dann für 0 Euro bei uns machen. Hm. Da gab es wahrscheinlich auch das ein oder andere Umdenken. Das resultierte dann darin, dass wir im Jahr Mitte 2021 angefangen haben, einen Weg zu suchen, ein eigenes Produkt zu bauen.
Und dieses eigene Produkt ist der heutige Smart Broker, also das ist ja auch gelungen. Ihr seid jetzt mit dem eigenen Produkt wie lange am Start?
Na, dazwischen gab es noch eine Phase mit vielen Beratern an Bord und hohen Rechnungen von externen Beratern und Workshops und Diskussionsrunden und Selbstfindungsrunden und wo man dann, soll ich sagen, mit 25-jährigen Unternehmensberatern, wo man sich von denen die Branche erklären lässt und was man alles machen muss, damit man da erfolgreich ist. Und dann so 12 Monate später und viele Millionen Abschreibungen später haben wir dann gesagt, dieser Weg, der endet jetzt, das machen wir so nicht weiter. Wir machen das ab jetzt anders. Und da bin ich dann als Vorstand wieder ins Spiel gekommen. Ich war vorher nur in Anführungszeichen Aufsichtsrat, also das Geschäft operativ selber nicht geführt und musste dann Ende 22 selber nochmal wieder dienen an der Front.
Ja.
Ja, da sind wir jetzt.
Und das Dienen an der Front lief ja trotzdem so gut, dass ihr ein Produkt rausgemacht habt mit dem Smart Broker, der sogar eine App hat.
Ja. Diesmal haben wir es umgekehrt gemacht, wir haben die Webseite vergessen.
Genau, also ihr habt zuerst die Kunden quasi auf ein Desktop-Modell überführt und dann habt ihr sie von Desktop-Modell in ein App-Modell überführt. Ihr seid jetzt also hochmodern und habt jetzt den Namen Neobroker verdient, weil ihr nicht mal eine Desktop-Version habt aktuell.
Eine sehr eingeschränkte.
Sehr eingeschränkte, genau. Aber das funktioniert ja scheinbar ganz gut. Und soweit ich weiß, gewinnt ihr auch den einen oder anderen Preis. Also irgendwie ist ja zum Schluss ein sehr schönes Transaktionsmodell entstanden, wo heute knapp 200.000 Kunden drin sind.
Na, nicht ganz. Also das war ein sehr harter Weg und das ist ein sehr großes Team, was wir da aufbauen mussten. Also wir haben Mitte 21 angefangen, eigene Entwickler einzustellen. Das hat sehr lange gedauert, bis wir dann eine kritische Masse hatten, dass wir auch sagen konnten, wir machen das jetzt ohne Berater. Wir haben das halt in 21, 22 outgesourced und hatten ein kleines internes Team drauf, haben festgestellt, das funktioniert nicht und haben Ende 22 quasi nochmal mit der technischen Umsetzung bei Null angefangen, haben einen Kooperationsvertrag mit der Baader Bank geschlossen, die sozusagen das ganze Thema Bank, Depotführung, Wertpapierabwicklung als Partner stellt, sodass wir uns auf Frontend und auf Middleware konzentrieren. Also das, was der Kunde sieht, das ist unseres, aber die Abwicklung der Order im Hintergrund, die passiert über unseren Partner. Das ist jetzt eine ganz, ganz andere Partnerschaft als damals. Das ist ein Unternehmen, was sozusagen B2B-Business lebt und für seine Partner sein eigenes Produkt ausbaut und verbessert. Also wir konzentrieren uns auf alles Richtung Kunde und der Partner konzentriert sich auf alles Richtung Börse und Abwicklung. Wir haben fast ein Jahr gebraucht, das Produkt in der ersten Version zu bauen, mussten dann die Kunden umziehen von dem alten Produkt auf das neue Produkt. Sehr, sehr anstrengend, sehr komplex, auch einiges nicht so ganz gelaufen, wie man sich's gedacht hat. Da ist jetzt im technischen Sinne nichts schiefgegangen. Aber die Kundenkommunikation drumherum ist natürlich etwas, das will man nur einmal im Leben erleben. Ja. Ja, dass man einem Kunden, der ein Konto hat, sagt, du musst jetzt aber woanders ein neues Konto aufmachen mit Videoident, mit Postident. Und wenn du dann das Konto hast, musst du dem Depotumzug von Aktien und Cash zustimmen. Und dann kommt der Kunde auf ein neues Produkt und alles anders als vorher. Er weiß nicht mehr, wo seine Belege sind. Er weiß nicht mehr, wo die Watchliste ist, wie die Sparpläne funktionieren, wie er eine Order aufgibt. Und dann haben wir quasi im November 2023 so um die 100.000 Kunden umgezogen von Produkt A nach Produkt B. Und die Kommunikation da drumherum, die war wieder viel komplexer als erwartet. Mhm. Es war eine Kombination aus, es war, also A, das Produkt ist anders als vorher. B, es ist Jahresende. Die Leute haben dann Fragen, steuerliche Freistellungsaufträge, steuerliche Einstandsdaten und alles kommt natürlich im Callcenter an und per E-Mail an und da sitzen dann natürlich zu wenig Leute und man hat ein bisschen zu wenig auf Automatisierung gesetzt. Also das war auch wieder eine Phase, wo wir durch Schmerz viel gelernt haben in kurzer Zeit. Und in der Zeit haben wir uns natürlich einen Haufen schlechte Bewertungen eingefangen. Nicht unbedingt wegen dem Produkt, sondern wegen der Erreichbarkeit. Wir haben eben zum Teil 2-3 Wochen gebraucht, bis wir eine Antwort gegeben haben. Und manuelle Depotüberträge haben auch zum Teil sehr lange gedauert. Diese Phase hat gedauert so bis Mai 24. Da haben wir uns da rausgearbeitet, haben das Produkt parallel immer weiterentwickelt, haben jetzt einen Funktionsumfang, der viel größer ist als damals und haben diese Themen im Customer Service alle wieder im Griff, sind wieder erreichbar. Aber eine harte Phase. Von 21, Mitte 21, wir treffen die Entscheidung, wir brauchen ein eigenes Produkt. Das ist jetzt sozusagen 3 Jahre her.
Wie viele Leute seid ihr heute in Summe im Unternehmen?
Wir sind ungefähr 240 und davon arbeiten 130 beim Broker.
Wow, also die Hälfte der Belegschaft.
Ja, ungefähr, ja.
Das ist natürlich schon sehr ordentlich. Die ganze Firma wurde umbenannt dementsprechend auch. Der ist halt Smart Broker AG.
Ja.
Ja, ist dementsprechend auch an der Börse zu finden. Marktkapitalisierung kann man sich angucken. Ich glaube, an der erkennt man auch sehr gut die Zeiten, wie wild das alles war. Ja.
Ja.
Aber heute steht ihr quasi, ihr habt da 120 Leute, 130 Leute auf dem Team drauf. Das ist ein Produkt, was ihr tagtäglich weiterentwickelt. Das heißt, ihr seid nicht nur Broker, sondern man kann dort auch Tagesgeld, Krypto, alles machen. Das kommt jetzt, glaube ich, demnächst. Das sind die Themen, die euch gerade...
Ja, also man kann bei uns Aktien an allen deutschen also Aktien, ETFs, Fonds, Derivate, alles, was eine WKN hat, an allen deutschen Handelsplätzen kaufen, zu maximal 4 Euro. Bei vielen Handelsplätzen aber auch tatsächlich für eine harte Null, auch ohne Nebenkosten, sondern wirklich eine harte Null. Und wir haben keine Depotführungsgebühr. Wir haben viele internationale Handelsplätze und es kommt jetzt demnächst Kryptohandel mit dazu und dann kommt auch ein Tagesgeldangebot dazu in wenigen Wochen.
Und im Endeffekt habt ihr die ganze Transformation ja auch von einem Inhalteanbieter, einem Online-Verlagshaus hin zu einem Transaktionsanbieter. Also ihr bedient heute die beiden Bereiche. Aber das war ja schon die Idee und das habt ihr auch eigentlich ganz gut umgesetzt gefühlt.
Ich habe mir halt 20 Jahre Zeit gelassen damit.
Genau, es hat ein bisschen gedauert.
Genau.
Was glaubst du, bist ja jemand, der auch, merkt man ja auch, du bist sehr, sehr tief im Produkt drin. Also du bist jetzt nicht der Visionär, der nur redet und tolle Ideen hat. Das machst du auch fairerweise. Aber du bist ja auch sehr, sehr tief im Produkt drin. Du hast ja alles, was so Gesellschaftsrecht ist, Aktienrecht, Börse, kennst du dich ja extrem gut aus. Was glaubst du, ist die Eigenschaft, die du vor allem mitbringen musstest, um in den letzten 20, 25 Jahren da immer wieder am Ball zu bleiben? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist Durchhaltevermögen und Resilienz bei bestimmten Themen, aber was glaubst du, was so eine Eigenschaft ist, wo Leute sagen, das zeichnet dich aus?
Also erstmal bin ich, glaube ich, am wenigsten derjenige bei uns, der das Produkt umgesetzt hat.
Ja.
Also da habe ich nichts mit zu tun. Das hat das Team gemacht und sehr gut gemacht in sehr kurzer Zeit. Und meine Aufgabe ist eigentlich, immer zu hinterfragen, wo sind die Fehler? Was macht man falsch gerade? Was kann man noch besser machen? Ich glaube, das ist etwas, was, also wenn man Unternehmer sein will, geht es, glaube ich, nicht ohne das. Da muss man eigentlich immer gucken, was läuft schief und was müsste anders laufen, was müsste besser sein. Das ist eigentlich quasi das Gegenteil von Politik. Da wird ja quasi Fehler weit weggeschoben und nicht erkannt. Und selbst wenn man sie erkennt, wird es nicht geändert. Als Unternehmer muss man es halt genau umgekehrt machen.
Ja, und ich habe ja auch ein paar Sachen angeguckt. Du bist ja auch, obwohl das so lange gedauert hast und obwohl du jetzt ja eigentlich in einem, du bist ja in einem guten Alter inzwischen, wo man eigentlich nicht mehr in das Risiko mitnehmen muss, hast ja auch eingangs erwähnt, dass du 3 Kinder hast, also auch eine Familie, für die du zu sorgen hast. Und trotzdem sieht man anhand der Kapitalerhöhung, die auch bei dir im Unternehmen ja weiterhin stattfinden, dass du dich da auch weiter engagierst. Also du glaubst ja wirklich bis am letzten Tag oder bis zum letzten Tag an dein Unternehmen und bist auch bereit, immer noch mit eigenem Geld dort reinzugehen und zu sagen, mir macht es Spaß, ich glaube daran. Das ist die operative Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene. Ja, und da, wo ich auch selber jeden Tag aufstehe und ins Büro fahre, das machst du ja auch. Ist ja nicht so, dass du den ganzen Tag irgendwo am See rumliegst, sondern du bist da Vorstand und du fährst ins Büro und guckst, dass es da alles funktioniert.
Ja, das ist so. Also am Wochenende liege ich auch gerne mal am See rum, aber ansonsten bin ich fast immer im Büro. Ja, und das ist auch sehr sinnvoll so. Also es gibt immer was zu verbessern.
Ja, das würde ich auch so sehen. Wir haben ja immer in unserem Mittelstars-Podcast so eine Sektion, die heißt Lifehack. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das hilft mir eigentlich im Alltag ganz gut voranzukommen, Dinge zu strukturieren und Co.? Also ich glaube, ohne das wäre es schwer. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert für mich ganz gut, den du weitergeben kannst an andere Unternehmer.
Also ich habe die Angewohnheit, ich schreibe mir vieles auf. Ich muss immer bei Amazon ganz viele karierte Blöcke bestellen, damit ich alles aufschreiben kann. Manchmal fehlt ein bisschen die Zeit, das dann auszuwerten. Aber was mir auffällt, ist, viele Leute schreiben gar nichts auf. Und ich glaube, wenn man Sachen nicht aufschreibt, dann verinnerlicht man die nicht richtig. Geschweige denn, dass man so Papier auch nebeneinander legen kann und mal so die Notizen von 5 Gesprächen sich nebeneinander legt und dann guckt, wie sich das entwickelt hat. Also das ist mir die letzten Jahre sehr, sehr stark aufgefallen, dass viele das nicht machen. Ich mache das. Das hilft mir dabei, quasi Tendenzen zu erkennen, Prioritäten neu zu sortieren. Ich glaube, wer schreibt, der bleibt. Ja, das ist mehr im Kopf, das ist mehr im Gehirn. Man sieht es öfter, man sortiert es ab und zu, man gewichtet es anders. Das würde ich nicht anders machen wollen. Also ich glaube, das so in irgendwelchen virtuellen To-Do-Listen zu haben, ist was anderes, als wenn man es aufschreibt.
Ja, definitiv.
Also mit Aufschreiben meine ich Papier.
Genau, so richtig aufschreiben. Aber du hast ja auch schon ein Notebook für dich entdeckt. Du schreibst also auch richtig ins Notebook rein und druckst auch aus.
Das geht auch, ja.
Das ist dann die zweite.
Also ich drucke sehr viel aus. Ich freue mich immer vor 2, 3 Jahren, als man mir dann erklärt hat, wir müssen jetzt Papier sparen, wir bedrucken jetzt beidseitig. Ja, und das hat nicht lange gedauert, bis das eine oder andere dann untergegangen ist, weil es war halt, man wusste jetzt quasi nicht mehr, welche Seite die wichtige war. Und das ist halt dann an der falschen Stelle gespart.
Man hat halt regelmäßig die Seiten 2, 4, 6 und 8 übersehen und einfach nur mit den 1, ja, ist klar,
ja,
dass es so rumläuft.
Aber Papier gespart.
Auf jeden Fall. Gab es denn auf deinem Weg zu dem André, der du heute bist, irgendwelche Mentoren oder auch Leute, die dich inspiriert haben oder die du für absolute Vordenker, Vorbilder gehalten hast, wo du sagst, da habe ich mir eigentlich auch irgendwas von abgeschaut oder das fand ich auch im Nachhinein mehr als inspirierend, begleitet mich bis heute oder vielleicht auch früh in deiner Kindheit?
Ich glaube, ich habe von meinen Eltern sehr, sehr viel mitbekommen. Ich habe dort Unternehmertum vorgelebt bekommen und bin ja da auch gefördert worden in der Richtung im Sinne von Motivation und mit an die Hand nehmen. Und das habe ich quasi meinen Eltern zu verdanken, dass ich da sozusagen auf dieses Gleis gesetzt wurde. Auf dem Weg jetzt gibt es immer wieder Leute, die man kennenlernt, wo man sich das eine oder andere abguckt. Ja? Aber ich bin jetzt nicht jemand, der zu einem Life-Coach geht und sagt, wir müssen jetzt zweimal im Jahr ein Beratungsgespräch machen oder so, sondern ich rede mit vielen Leuten und versuche da immer die Augen offen zu halten und die Ohren und den Kopf, um mir positive Sachen abzugucken.
Ja, du bist jetzt auch nicht so Typ Coach, ne? Du sitzt nicht einmal die Woche beim Psychologen irgendwo.
Nee.
Ja. Hätte ich vermutet.
Nee.
Ja, nee, habe ich nicht so genauso gedacht. Nein. Thema Kinder. Du hast gesagt, du hast 3 Stück.
Ja.
Sollen die mal später in deinem Unternehmen arbeiten? Also es ist jetzt nicht der klassische Mittelstand. Also es ist schon irgendwie Mittelstand, aber dadurch, dass es ein börsennotiertes Unternehmen ist, gibt es ja sehr viele Gesellschafter, nämlich die Aktionäre. Mhm. Das heißt, so diese klassische Nachfolge, ihr müsst das machen, sonst geht die Leder- und Tuchwarenfabrik pleite. Die ist es ja irgendwie nicht. Was gibst denn du deinen Kindern dahingehend auch mit? Oder was sind denn die Werte, die du denkst, die ihr zu Hause vermittelt, bei euch im Haushalt auch?
Boah, ob die bei uns arbeiten sollen. Also wir sind ja ein Unternehmen, was sehr, sehr stark reguliert ist. Das möchte man eigentlich keinem zumuten. Also wir versuchen unsere Kinder, glaube ich, dahingehend zu entwickeln, dass sie Handwerker werden.
Ja, das kann ich verstehen.
Meiner jüngsten Tochter habe ich erklärt, sie soll Dachdecker werden, weil es braucht ja jeder ein trockenes Dach.
Ja.
Das hat sie verstanden, das findet sie gut.
Okay, die Gärtnerei gibt es immer noch?
Die gibt es immer noch, aber mein Vater hat, glaube ich, 2010, 11, 12 seine Anteile da verkauft an den Sohn seines Bruders.
Aber ich glaube, du gibst ja auch wirklich viel Wissen weiter und nutzt ja, glaube ich, auch sehr aktiv deine Eltern aus, damit die Kinder wissen, wie Kartoffelanbau funktioniert, wie Gärtnern funktioniert. Also wenn irgendwas ist, kommen die ja auch wirklich gut klar, oder?
Ja, also wir haben ein großes Grundstück und zur Corona-Zeit sind wir auch auf die Idee gekommen, dass man ja mal einen Kartoffelacker anlegen kann.
Ja.
Und da musste ich meinen Papa auch fragen, wie das geht. Ja, und das hat man dann irgendwann rausbekommen, ja.
Ja, ich überlege mich auch gerade, also ich habe schon eine ganze Menge Sachen von deinem Sohn gekauft. Das ging hinten bis zu Schweden vorher.
Ja, das haben wir noch nicht geliefert.
Was stimmt. Ihr noch nicht geliefert habt, genau, aber es wurden mir diverse Sachen schon über den letzten Jahren verkauft. Und mein Gefühl dazu ist, dass man auch mit solchen Kleinigkeiten schon das Unternehmergehen auch fördern kann. Und dass man schon den Leuten auch das Handwerkszeug mit an die Hand gibt und ihnen zeigt, wie funktioniert denn das? Wie funktioniert Geld? Wie entstehen Werte? Wie wichtig kann es sein, zum Schluss eben auch zu wissen, wie Landwirtschaft funktioniert oder auch überhaupt im Leben klarzukommen? Und da gibt es ja von eurer Seite jetzt, glaube ich, auch nicht das Modell, ich schicke die Kinder auf die Privatschulen oder irgendwas anderes, sondern ihr lebt ja dort sehr gut eingebettet, immer noch im Umland von Berlin und sehr normal und vermittelt auch sehr, sehr normale Werte. Aber man lernt schon Unternehmertum auch hautnah kennen.
Ja, aktuell gibt es die Pfefferminzphase. Mein Sohn baut jetzt Pfefferminze an.
Okay.
Die muss ich ihm dann alle abkaufen. noch haben wir keinen externen Markt erschlossen dafür. Aber die Produktion ist inzwischen so groß, dass wir uns jetzt demnächst mal nach externen Kunden umgucken müssen.
Okay, mal sehen, wann ich Pfefferminze kaufen muss.
Das ist bald soweit.
Ja, das denke ich auch. André, vielen, vielen, vielen Dank für diese unternehmerische Reise, auf die du uns hier mitgenommen hast. Sehr, sehr spannend, wie man sich so lange Zeit mit einem Unternehmen rumschlagen kann und vor allem auch mit raus, rein, Anteilsverschiebung und wo es ja auch zwischendurch eigentlich genug Momente gegeben hätte, wo man entweder aufgibt oder wo man einfach sagt, ich muss mir das jetzt eigentlich vielleicht auch nicht mehr geben, sondern ich kann eigentlich auch vielleicht mich um Kindererziehung kümmern und kann ganz, ganz, hat einfach Amazon-Aktien kaufen können oder Tesla-Aktien, wäre auch nicht so doof gewesen.
Das wäre sogar schlauer gewesen.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, genau. Ja. Also tausend Dank, dass du hier warst. Es war mir ein Fest und ich habe eine ganze Menge gelernt und ich hoffe, unseren Zuhörern geht es auch, unseren Zuhörerinnen.
Ich glaube, du hast von mir nichts gelernt.
Doch, doch.
Das findest du alles selber und machst das teils viel besser. Vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Danke.
Dann an euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge mit André hat euch gefallen. Und vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Und euch allen wünsche ich eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.